Die Frage, die uns aber eigentlich beschäftigt und vielleicht auch Elli ein Stück weit beschäftigt, nur in anderen Dimensionen ist, klick mal in die PowerPoint rein, was soll ich tun, um ein gutes Leben zu haben? Vielleicht stellt sie sich auch die Frage, ich weiß nicht, wie viel sie reflektiert, wir dürfen Hunde nicht zu sehr vermenschlichen, aber für sie ist es vielleicht so, was muss ich tun, um an diese Tube zu kommen? An den Inhalt dieser Tube zu kommen. Und diese Frage bewegt nicht nur Elli, sondern eigentlich jeden Menschen. Vielleicht bist du auch mit dieser Frage oder einer ähnlichen Variation dieser Frage heute in den Gottesdienst gekommen. Was soll ich tun, damit mein Leben gut wird? Also was kann ich machen, damit sich etwas in meinem Leben verändert? Damit mein Leben mehr wird als bloße Existenz. Damit mein Leben vielleicht auch mehr Spuren hinterlässt als einfach nur eine Fußnote in der Geschichte. Was kann ich tun für ein gutes Leben? Und diese Frage wird in unserer Welt immer dringlicher, weil sie immer unübersichtlicher, komplizierter, verzwickter und einer Menge an Lösungsvorschlägen plötzlich bereithält und überschwemmt wird. Und die Menschen in unserer Zeit sehnen sich unglaublich nach Richtlinien, nach irgendetwas, was diese Frage beantwortet. Darum ist es zum Beispiel ein Milliarden-Dollar-Business, Coach zu sein, Lebenscoach, Guru. Erst kürzlich habe ich eine Reportage über einen Guru in Hessen gesehen, der die verrücktesten Anweisungen an seine Leute gibt, die ihm Millionen um Millionen ihres Geldes zur Verfügung stellen, damit er in ihr Leben hineinspricht und ihnen im Grunde diese Frage beantwortet. Aber diese Frage ist nicht neu. In unserer Zeit ist die Verwirrung und auch die Sehnsucht danach nur größer geworden, weil wir den Boden verlassen haben, der uns eigentlich lange getragen hat. Das Dach, unter dem wir Obdach gefunden haben, Zuflucht gefunden haben, nämlich Gott, ist plötzlich weg. Und ein Theologe hat einmal gesagt, wir sind eigentlich transzendent obdachlos geworden. Also das, was übernatürlich, was größer war als wir selbst, das haben wir verlassen und wundern uns, warum unsere Gesellschaft plötzlich irritiert ist, warum psychologische Erkrankungen in die Höhe schnellen, weil Menschen unglaublich verunsichert sind und nicht wissen, was soll ich tun? Und sie sehnen sich und strecken sich in alle Richtungen aus, um eigentlich diese Frage zu beantworten. Weil sie merken, die Politiker, die mir versprechen, dass das Leben besser wird, halten es irgendwie nicht. Die Unternehmen, die mir sagen, oh, wenn du dieses und dieses Produkt hast, dann wird dein Leben geordnet, es wird besser. Auch das hält nicht. Eine tiefe Verunsicherung, die ganz elementar und enorm schmerzhaft sein kann. Weil diese Verunsicherung ist nicht einfach nur, ach ja, ist mal daneben gegangen. Sondern, hey, es geht um unser Leben, es geht um unsere Existenz. Was soll ich tun, um ein gutes Leben zu haben? Diese Frage beschäftigt einen jungen Mann schon zur Zeit Jesus. Und wir kehren in die Bibel zurück, denn diese Frage beschäftigt uns Menschen seit Anfang an. Was tun, um ein gutes Leben zu haben? Ein Leben, was mehr ist. Und dieser junge Mann, der ist so getrieben von dieser Frage, dass er zu Jesus rennt. Sehr untypisch. Also Männer im ersten Jahrhundert, in der Zeit, in der Jesus gelebt hat, rannten nicht. Das galt als unwürdig. Deswegen ist Joggen für mich immer noch etwas, was ich sage, kann man machen, aber unwürdig. Die hatten damals noch keine Fahrräder, insofern, da bin ich sicher. Nein, aber er rennt zu Jesus und da fällt etwas auf. Also jeder Leser der damaligen Zeit weiß, warte mal, warum rennt der? Was ist da so wichtig? Warum würde jemand, der als reich bezeichnet wird, anfangen zu rennen? Klammer auf, das ist zum Beispiel auch der Skandal in der Geschichte vom Verlorenen oder von den verlorenen Söhnen. Der Vater rennt dem Sohn entgegen. Das machen Männer nicht in dieser Zeit, weil man zum Rennen das Gewand hochziehen muss und sich entblößt. Jesus macht sich auf den Weg und da kam ein Mann angelaufen. Er rennt ihm entgegen und er fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Wie ihr merkt, ist die Frage etwas anders und wir gehen der anderen Formulierung gleich auf den Grund. Und wir fokussieren uns eigentlich auf diese Frage und wie Jesus darauf antwortet. Es gibt hier so eine kleine Nebenpassage, aber wir konzentrieren uns auf die Frage. Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer dem einen, Gott. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemanden um das bringen, was ihm zusteht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen. Aber der Mann sagte: Lehrer, das alles habe ich seit meiner Jugend befolgt. Und Jesus sah ihn an. Er gewann ihn lieb und sagte zu ihm: Eines fehlt dir noch. Geh los, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Und der Mann war betroffen von dem, was Jesus sagte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus macht hier in seiner Antwort sehr deutlich: Ewiges Leben, das gute Leben, bekommt man nur, wenn man mir nachfolgt. Da in dieser Antwort mündet im Grunde diese Geschichte: Lass alles andere los und folge mir nach. Bei mir gibt es das ewige Leben. Aber lass uns doch nochmal genau diese Frage betrachten, die der reiche Jüngling an Jesus stellt. Er kommt zu ihm gelaufen und er fragt: Guter Lehrer, eine sehr höfliche, eine sehr zuvorkommende Antwort. Und er fragt: Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und das ewige Leben ist für diesen Mann nicht einfach nur das Leben, nachdem er gestorben ist, sondern es ist ein Jude aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Und damals war die Vorstellung, dass Gott bald kommt und seine Herrschaft aufstellt und er mit seinem Frieden, mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Kraft in das Leben der Menschen hineindringt, sodass ein Teil der Ewigkeit hineinkommt in die Vergänglichkeit. Plötzlich das Leben, was sie haben, zu einem ewigen Leben machen. Und dieses Gedankenkonstrukt, das ist das, was dahinter steckt, wenn er fragt: Was muss ich tun, um Anteil an diesem Reich zu bekommen? Was muss ich tun, damit mein Leben offen ist dafür, dass Gott mit seiner Kraft hineinkommen kann? Und damit ich Anteil an diesem ewigen Leben bekomme? Also er verdrängt das nicht nur auf die Ewigkeit, also wenn man mal gestorben ist, sondern für ihn ist es etwas: Was tue ich, damit Gott mit seiner Herrschaft endlich in meinem Leben ankommt? Das versteht er unter ewigem Leben. Also was muss ich tun, um ein gutes, ein erfülltes, ein von Gott gesegnetes Leben zu haben? Ein Leben, das schon jetzt den Geschmack von Ewigkeit bekommt. Und die beschäftigt ihn so sehr, dass er zu Jesus rennt, dass er bei ihm Antwort sucht. Die Frage klingt vielleicht anders, als wir sie heute stellen würden. Aber wir stellen eine ähnliche Frage immer wieder. Was muss ich tun, damit mein Leben endlich... Und jetzt setz mal ein, in geregelte Bahnen kommt. Was muss ich tun, damit meine Work-Life-Balance endlich stimmt? Was muss ich tun, um endlich aus diesen toxischen Beziehungen hinauszukommen, in denen ich mich befinde? Was muss ich tun, damit ich endlich Frieden habe? Was muss ich tun? Mit welcher Frage bist du heute zu Jesus gekommen? Mit welcher Sehnsucht? Denn eigentlich mündet deine Frage auch in dieser Frage dieses jungen Mannes ein. Denn es ist eine Sehnsucht nach einem Leben, wo Gottes Kraft, Gottes Herrlichkeit hineinkommt und dein Leben zu mehr macht als einfach nur einer bloßen Existenz, wo du zur Arbeit fährst, nach Hause kommst, deinem Hobby nachgehst, mit der Familie Zeit verbringst, sondern etwas, was dein Leben erfüllt, was dein Leben heil macht, erfüllt, ganz macht. Und Jesus macht hier etwas deutlich in seiner Antwort, was sehr schockierend ist. Er geht zunächst einmal einen sehr interessanten Weg. Er sagt: Du kennst doch die Gebote. Du weißt doch, was Gott gesagt hat. Und er zitiert einen Teil aus den 10 Geboten. Er zitiert nicht alle Gebote. Auch ich, als jemand, der nicht so gut in Mathe ist, weiß, das sind keine 10. Und es fehlen ein paar. Aber es fehlen entscheidende. Manchmal ist das, was man nicht sagt, sehr, sehr wichtig. Und es fehlen die ersten 3 Gebote beispielsweise. Auch das Sabbatgebot fehlt. Und es fehlt das Gebot, was mit Neid umgeht. Darauf gehen wir gleich zurück. Aber Jesus sagt ihm hier, es gibt doch eigentlich schon eine Lösung. Gott hat auch schon eine Lösung präsentiert. Als er dem Volk sagte, was muss das Volk tun? Dieses Volk, was aus der Sklaverei kam und erst wieder lernen musste, als freies Volk zu leben. Den sagte, ich bin der Herr, euer Gott. Ich habe euch aus der Sklaverei herausgeholt. Und ihr werdet jetzt mit mir leben. Darum braucht ihr keine anderen Götter, weil ich bin genug. Ihr braucht keine Bilder zu machen. Ihr seid frei. Lasst euch doch nicht einengen von einem Bild. Missbraucht doch nicht meinen Namen und entdeckt, wer ich wirklich bin. Und so kann man das durchgehen. Diese Worte, diese 10 Gebote sind nicht einfach nur Verbote, wie wir sie oft sehen. Es sind Worte der Freiheit, die dem Volk, was aus der Sklaverei rausgekommen ist, eigentlich beibringen sollen, wie lebe ich in Freiheit? Wie kann ich mit einem Gott leben und dadurch Freiheit empfangen? Und das hält Jesus diesem jungen Mann vor Augen. Und er sagt ihm etwas, was er weiß. Und seine Antwort, Lehrer, das alles habe ich seit meiner Jugend befolgt. Sehr selbstbewusst, okay. Aber Jesus schaut ihn an. Und es ist interessant, was passiert. Diese ganze Szene ist nicht, und vielleicht bleibt dieser Eindruck manchmal hängen, wie Jesus mit ihm umgeht, dass er etwas von ihm fordert, was eigentlich unfair ist. Das war so am Anfang mein Zugang zu dem Text. Ich fand das unfair, wie Jesus mit ihm umging. Ich denke, boah, ey, du legst den Finger bei dem genau in die Wunde. Aber Jesus macht es nicht, um ihn bloßzustellen. Markus sagt sehr deutlich, Jesus sah ihn an. Er blickte ihn an, er wusste, wer er ist. Das Ansehen ist eine tiefe Beziehungsaussage. Er sieht ihn an und er gewann ihn lieb. Er gewann ihn lieb. Jesus sagt, was er sagt, nicht um ihn bloßzustellen, nicht um zu sagen, siehst du, eigentlich bist du ganz schlecht. Von wegen, du hast alles gehalten. Nein, Jesus sagt es, um ihn frei zu machen. Genauso auch wie bei uns. Wenn Jesus in unser Leben hineinspricht, ist es nicht, um uns bloßzustellen, sondern er legt manchmal den Finger in die Wunde, um dir deutlich zu machen, woran dein Herz wirklich hängt. Was dir wirklich wichtig ist. Ohne dass du nicht leben kannst. Er gewann ihn lieb und als er ihn ansieht und sagt, eines fehlt dir noch, du, eine Sache. Nicht 10 Gebote, nicht den und den Katalog, nicht die Bücher, nicht das Seminar, nicht den und den Lehrer, nicht die und die Vorlesung. Nicht in die FEG Extertal gehen und da Mitglied werden und Johann beim Predigen zu. Nee. Eine Sache fehlt dir. Eine Sache. Nimm deinen Besitz, verkauf ihn, folge mir nach. Lerne von mir. Und wir werden gleich sehen, welche eine Ehre Jesus ihm eigentlich damit erweist. Das ist eine unglaubliche Ehre, die er diesem jungen Mann damit eigentlich gibt und ein Angebot, was er ihm macht. Aber bevor wir da hingehen, lasst uns noch mal ganz kurz innehalten. Jesus legt den Finger in die Wunde. Er lässt die Gebote mit dem Götzendienst weg und spricht hier den Götzen dieses jungen Mannes an. Verkauf alles, was du hast. Lass los. Wovon du deinen Wert, deinen Status, deine Identität, deine Kraft schöpfst. Lass los. Gib es weg und hol dir einen Schatz, etwas, was deinen Wert bestimmt, was nicht auf dieser Erde ist, sondern was von oben kommt. Und lerne von mir. Komm zu mir in die Lehre. Nimm den Wert von mir und was ich dir sage. Wo legt Jesus den Finger bei dir in die Wunde? Wo fordert er dich heraus, etwas loszulassen, von dem du Wert dir versprichst? Vielleicht ist es Geld und Sicherheit. Du bist jemand, weil du etwas hast. Und das hast du dir erarbeitet. Das hast du dir verdient. Das einfach weggeben? Nee. Vielleicht sagst du, nee, Geld spielt keine Rolle, hab eh keins. Insofern, aber Ansehen. Die Leute, wenn sie mich sehen, sollen sie jemanden sehen, der etwas geschafft hat. Vielleicht stehst du auf der Bühne und der Zuspruch der Menschen ist das, wovon du lebst. Was die Nachbarn, was Leute aus der Gemeinde über dich sagen. Und du lebst von diesem Schatz. Vielleicht fordert dich Jesus auch auf, du, geh hin, leg das ab und folge mir. Nimm meine Anerkennung, lass dir meine Anerkennung genug sein. Lass dir das, was ich über dich sage, mehr wert sein, als das, was andere über dich sagen. Vielleicht ist es aber auch etwas anderes. Vielleicht sagst du, nee, das ist es nicht. Vielleicht ist es etwas, woran du festhältst. Eine alte Wut, eine alte Verletzung. Da hat jemand etwas gesagt und etwas gemacht oder etwas hat sich nicht verändert, obwohl du es schon tausendmal angesprochen hast und es wird nicht anders. Und du hältst daran fest, weil du weißt ja eigentlich, wie es geht. Nur, und jetzt setzt Gemeindeleitung, Bereichsleiter, Mitarbeiter, der Pastor oder Pastoren ein, je nachdem. Vielleicht dein Vorgesetzter, dem du schon ewig sagst, dass sich da was ändern muss, aber der hört einfach nicht auf dich. Und diese Wut, an der hältst du fest und du merkst, dass sich eigentlich nichts verändert. In der Wirtschaft gibt es einen Satz, ich weiß nicht, ob er immer so zutrifft, aber ich glaube, dass er uns Menschen doch oft beschreibt. Wenn ich immer wieder dasselbe Ergebnis erreiche, sollte ich vielleicht hinterfragen, ob mein System auf dieses Ergebnis zugeschnitten ist. Wenn du immer wieder in Bitterkeit kommst, ist dein System vielleicht darauf zugeschnitten, dass du nicht loslassen kannst, weil diese Verbitterung dir irgendwie noch Kraft gibt. Wo legt Jesus bei dir den Finger in die Wunde? Er tut es nicht, um dich bloßzustellen, sondern weil er sagt, du, dir fehlt etwas. Um etwas zu bekommen von ihm, müssen wir oft unsere Hände öffnen und loslassen. Und genau dazu fordert er diesen jungen Mann heraus. Das ewige Leben erhalten wir nämlich nur, indem wir Jesus folgen. Wir erhalten es nur, wenn wir loslassen und sagen, okay, das, was du sagst, dem will ich folgen. An dir und an deiner Wahrheit will ich mich ausrichten. Ich will loslassen. Ich will nicht mehr von dem leben, wovon ich denke, dass ich es brauche. Vielleicht ist es auch Unverbindlichkeit. Das ist ja auch eine Sache, die wir heutzutage haben, dass wir sagen, nee, ich bin mir selbst treu. Ich lebe meine Wahrheit. Und dabei kreisen sich die Menschen um sich selbst und kommen nicht wirklich vorwärts. Und am Ende haben sie sich und ihre Wahrheit und kein größeres Erbe zu hinterlassen. Jesus lädt nicht nur den reichen Jüngling, sondern uns ein, loszulassen und ihm zu folgen. Er sagt dann komm und folge mir. Wenn du das gemacht hast, wenn du losgelassen hast, dann bist du bereit, um mir zu folgen. Und dieser Satz geht oft unter. Man liest es so, man erschreckt sich so, boah, Jesus spricht er hier etwas an und oh, könnte er das mit mir meinen, dass ich das los... Und wir überlesen ganz, was er da eigentlich am Ende sagt. Komm und folge mir. Das ist eigentlich ein Initiationswort oder ein Initiationssatz, den ein Rabbi zu einem Schüler sagt. Zu jemandem, der bei ihm in die Lehre kommt. Folge mir ist das Berufen eines Lehrlings. Wir haben das Wort Nachfolger oder Jünger ist so bei uns so ein bisschen das Problem. Weil ich habe mit meinen Jungs drüber gesprochen. Jünger, Papa, gab es da keine alten Leute? Nee, Jünger heißt, dass er ein Schüler ist, dass er ein Auszubildender ist, ein Azubi. Der ist jemand, der lernt. Ein Nachfolger. Das ist das und beschreibt jemanden, der im Grunde hinter dem Rabbi hergeht. Und genau dazu will Jesus diesen jungen Mann machen. Und um zu verstehen, welche Ehre das war, lasst uns mal ganz kurz so das Schulwesen der damaligen Zeit anschauen in Israel. Jedes Kind ging so ungefähr mit 5 Jahren. Es gab auch Mädchen, die dann in das Beit Sefer, also in das Haus des Buches, geschickt wurden, um dort lesen zu lernen, um das Gesetz zu lesen, die Tora, die 5 Bücher Mose. Und sie lernten nicht nur lesen und schreiben, sondern am Ende dieser Ausbildung, denn mit 12 wurde man entlassen und die Jungs begannen dann eine Lehre, wahrscheinlich bei ihrem Vater, das war wahrscheinlich auch die Laufbahn von Jesus, aber vorher wurde die Tora auswendig gelernt. Liebe Beula, wenn ihr denkt, Matthias, Tests sind hart, Kindergeburtstag. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri und Deuteronomium. Komplett auswendig lernen. Und die Besten aus dieser Schule gingen dann in das Beit Midrash, in das Haus des Lernens. Und sie lernten dort das gesamte Alte Testament auswendig. Das gesamte Alte Testament. Und lernten dann unterschiedliche Ausleger. Und die Besten von diesen Leuten, die meisten gingen dann zurück in ihr Heimatdorf oder in ihre Heimatstadt, gründeten eine Familie und lebten dort. Vielleicht unterstützten sie die örtliche Synagoge mit einigen Lehreinheiten, aber eigentlich die meisten waren dann raus. Und die Besten von denen, die Allerbesten, die suchten sich dann einen Rabbi, dessen Joch, dessen Lehre sie auf sich nahmen und von ihm lernten. Aber bevor das geschah, testete sie der Rabbi. Er fragte nicht nur ab, was sie gelernt haben, er fragte sie nach einigen Sachen. Und nach einem rigorosen Test, nach einem langen Test, kam diese Aussage, komm und folge mir. Damit war die Person dann eingeschrieben in das Studium dieses Rabbis. Und diese Person ging dann für eine längere Zeit hinter diesem Rabbi her. Und wir finden diese Formulierung und eine andere Formulierung, die das Lernen beschreiben im Neuen Testament. Das zu Füßen sitzen einer Person. Es wird oft debattiert, waren doch Frauen als Jüngerin dabei? Ja, Maria saß zu den Füßen Jesu. Das ist ein Ausdruck von Menschen, die von einem Rabbi lernen. Die ist nicht nur da, sondern sie lernt. Denn Paulus benutzt diese Formulierung auch auf seinen Lehrer und sagt, ich saß zu den Füßen. Und er macht damit sehr deutlich, ich war Lehrling bei diesem Rabbi. Oh, könnt ihr noch? Was wir hier sehen, was Jesus hier macht, ist im Grunde, hey, er sagt diesem reichen Jüngling, hey, du kannst bei mir in die Lehre, ohne Prüfung. Das Einzige, was du machen musst, lass deinen Besitz los und komm zu mir. Das ist, als ob er eine Zusage zu Oxford oder Harvard bekommt. Das ist eine Elite-Ausbildung. Bei einem Rabbi in der Lehre zu sein, ist eine enorme Würdigung einer Person. Zum einen bei einem Lehrer wie Jesus, dessen Lehren gefeiert wurden. Jesus wurde für seine Lehren gefeiert, immer wieder. Boah, was der da sagt. Und es gibt eine Stelle, wo die sagen, hey, nicht was du tust, ist das Problem. Nicht deswegen wollen wir dich steinigen. Sondern, dass du behauptest, der Sohn Gottes zu sein, ey, das ist ein bisschen zu viel. Hey, aber deine Lehren, deine Taten, irre. Denn das Lernen bei einem Rabbi ist mehr, als wie es bei uns ist. Wir setzen uns irgendwo hin in eine Schule, nimm ein Curriculum durch und lesen uns Sachen durch und beantworten nachher einen Test. Nein, man geht mit dem Rabbi durch das Leben. Man folgt diesem Rabbi und lernt von dem, was er tut. Und man sieht, okay, und man ahmt ihn nach. Also ähnlich wie das, was wir heute in Ausbildungen haben, in Handwerken, wo jemand mit mehr Erfahrung einem zeigt, okay, das macht man so und so. Und der Azubi kann das am Anfang nicht. Und das Einzige, was er am Anfang machen muss, ist, bei dem Lehrer zu sein. Und das sind die 3 Schritte, die uns die nächsten Wochen begleiten werden. Die Aufgabe eines Lehrlings war, sei mit deinem Rabbi, werde wie dein Rabbi und tu, was dein Rabbi tut. tat. Das sind die drei Aufgaben. Die werden wir uns genauer anschauen. Wir werden uns heute zum Anfang nur noch ganz kurz nachher das Sei mit deinem Rabbi anschauen. Weil das ist so der Türöffner. Das ist das, womit es eigentlich alles beginnt. Aber wir müssen uns zuerst einmal die Frage stellen, bin ich ein Nachfolger oder bin ich nur ein Christ? Denn in unserer Zeit hat sich das leider verändert. Im Neuen Testament finden wir 269 Mal den Begriff Jünger und Nachfolger. Denn so wurden diejenigen bezeichnet, die mit Jesus unterwegs waren. Und an drei Stellen finden wir das Wort Christ. Es gab eine Untersuchung in den USA vor einigen Jahren. Dort wurden die Leute gefragt, als was sie sich sehen, als Christen, Nachfolger. Und da war so eine Liste. 64% der Leute sahen sich als Christen. Und nur 4% sahen sich als Nachfolger. Da hat sich was verändert, oder? Christsein ist für uns zu einem, wie zu so einem Identitätsmerkmal geworden. Wir sagen, ja, ich bin halt Christ. Aber Jesus beruft nicht Leute, Christen zu sein. Er beruft sie, Nachfolger zu sein. Der Missionsbefehl lautet nicht, geht in alle Welt, verkündet das Evangelium und macht zu Christen. Mache zu Jüngern, mache zu Nachfolgern, mache Leute zu Leuten, die von mir lernen wollen. Nicht abhängig sind von einer Lehre, von einer Kirche, sondern macht sie abhängig von mir, damit sie von mir leben lernen. Ich habe ein Zitat gelesen, was mich unglaublich herausgefordert hat. Die Schöpfung sehnt sich nicht nach mehr Gottesdienstbesuchern, sondern nach dem Offenbarwerden der Söhne Gottes. Wir brauchen nicht noch mehr Gottesdienstbesucher. Wir brauchen mehr Leute, die anfangen, Jesus nachzufolgen. Und diese Welt sehnt sich nicht nach mehr Christen. Sie sehnt sich mehr nach Menschen, die so sind wie Christus. Die es lieben, Zeit mit ihm zu verbringen. Die seine Nähe brauchen. Die ehrlich sind mit ihrem Versagen und lernen zu tun, was er getan hat, werden wie er durch die Zeit mit ihm. Und das ist die Frage, die ich mir immer wieder stelle. Von wem lasse ich mich bringen? Wem folge ich nach? Eins fehlt dir noch, sagt Jesus, geh los. Und dann komm, folge mir. Und das ist die Frage, die ich mir in der Vorbereitung gestellt habe. Wem folge ich? Ich habe einige Influencer, einige Leute, die Einfluss auf mein Leben haben, denen ich folge. Ein Sprachcoach, der mir hilft, meine Stimme zu verbessern. Ein chinesischen Koch, der mich in die kulinarische Kunst des chinesischen Kochens hineinführt. Ein Mountainbiker und, und. Aber wer lehrt mich das Leben? Ewiges Leben. Wie ist es bei dir? Denn du folgst jemandem. Das ist eine Illusion, wenn du sagst, ich folge keinem. Doch, doch. Nicht nur auf Social Media. Jeder Mensch folgt jemandem. Wenn es auch nur du bist, dem du folgst. Du folgst jemandem. Und Jesus lädt dich ein, ihm zu folgen. Von ihm zu lernen. Die, denen du folgst, loszulassen. Vielleicht. Und da kommen wir wieder zurück zu dem reichen Jüngling. Er war bereit, Dinge zu erfüllen. Er war bereit, Gebote zu erfüllen. Er war nicht bereit, zu folgen. Das ist eigentlich die große Tragik dieser Geschichte. Er war nicht bereit, zu lernen. Er war nicht bereit, aufzugeben, woran er sich festgehalten hat bisher, um Jesus zu folgen, um mit Jesus zu sein. Und die Frage ist, an welchen Stellen bin ich das nicht? Auch nicht. Weil ich nicht bereit bin, meinen Lehrern loszulassen. Meine Bitterkeit, meine Sehnsucht nach Anerkennung, meine Unverbindlichkeit, bloß nicht irgendwo dazu, sich zu festmachen. Bloß nicht festlegen. Aber vielleicht ist es genau das, wozu Jesus dich ruft und sagt, hey, folge mir. Ich führe dich hier hinein und möchte dich hier formen. Durch all die Pappenheimer, die hier so sitzen und vor allem durch diesen großen Pappenheimer vorne auf der Bühne. Dass du dich reibst an seinen Kanten. Dass wir eine Gemeinschaft werden, die nicht zeigt, oh, guck mal, wie perfekt wir sind. sondern dass wir eine Gemeinschaft sind, die sagt, boah, wir wollen alle diesem Jesus ähnlicher werden. Wir wollen so sein wie er. Und Jesus, wir sehen uns danach, bei dir zu sein. Wir sehen uns danach, so zu werden wie du. Und wir wollen tun, was du getan hast. Wir wollen deine Schüler sein. Jesus lädt uns ein, folge mir. Wem folgst du? Und es gibt einen schönen Segen. Mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbis. Ein wunderschöner Segen aus dem frühen Judentum. Mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbis. Jetzt geht Jesus nicht leibhaftig vor uns. Aber wenn wir mit ihm unterwegs sind, kommt so dieser Staub der Herrlichkeit auf uns drauf. Da kommt seine Nähe, seine verändernde Kraft. Und aus dieser Nähe kommt Veränderung. Und das wünsche ich dir. Das wünsche ich mir. Mögest du bedeckt sein von der Liebe deines Rabbis. Mögest du bedeckt sein von der Langmut deines Rabbis. Mögest du bedeckt sein von dem Frieden deines Rabbis. Mögest du bedeckt sein von der Kraft deines Rabbis. Denn bei Jesus sein, also in seiner Gegenwart leben, dann ist der erste Schritt eines Lehrlings. Ich habe immer mal wieder Praktikum gemacht, bevor ich nach Eversbach kam. Und Eversbach, da hatten wir nicht so viel Kontakt mit den Dozenten. Das war eigentlich schade, das waren die besten Momente. Aber als ich jung war, habe ich Praktikum beim Elektriker gemacht und an anderen Stellen. Und ich habe mir immer mal wieder die Vorgesetzten angeguckt, aber eigentlich hatten die keinen Bock auf mich. Also haben die mich immer wieder weggeschickt. Ja, geh fegen. Ich habe so gut fegen gelernt in meinen Praktika. Puh, könnt ihr euch nicht ausdenken. Und dann nach 2 Wochen, ja, was hast du denn gelernt? Da habe ich gesagt, wie, was habe ich gelernt? Fegen habe ich gelernt. Ja, aber du bist ja hier beim Elektriker gewesen. Ich sage, ja, ich war nicht in deiner Nähe. Ich konnte dir nicht über die Schulter schauen. Mein Vater war da anders. Morgens, samstags, 5 Uhr, ging die Tür auf. Johann, fertig machen, geht auf die Baustelle. Egal bei welchem Onkel, Cousin, keine Ahnung, Baustelle. Und dann war ich neben dem. Habe ich alles richtig gemacht? Nein. Oft habe ich nur die Taschenlampe gehalten, Schraubenzieher gereicht. Aber ich habe gesehen, wie er Sachen gemacht hat. Und aus dieser Nähe zu ihm habe ich gelernt, was er tut. Vielleicht hast du kochen gelernt, weil deine Mutter dich auf die Arbeitsplatte gesetzt hat und gesagt, schau mal zu. Pelimeni kleben gelernt, weil du das machen musstest. Pelimeni sind Teigtaschen mit Fleisch. Russische Delikatesse, wie alles mit Teig und Fleisch. Also wir sind da nicht so variabel. Aber aus der Gegenwart des Lehrers lernen wir in seiner Gegenwart. Und wir haben dieses Privileg, in seiner Gegenwart zu lernen. Das Krasse ist, Jesus lädt ihn ein, komm und folge mir nach. Komm in meine Nähe. Komm hinter mir her. Lass dich von dem Staub meines Weges bedecken. Aber der Mann war so betroffen von dem, was Jesus sagte. Er ging traurig weg. Er suchte nicht die Nähe dieses Lehrers, sondern er ging weg. Er ging in die Distanz. Und ich lade dich ein, dass du heute nicht einfach weggehst, weil Jesus vielleicht den Finger in die Wunde gelegt hat, dich herausfordert, dich ruft und sagt, komm, folge mir. Denn nur in seiner Gegenwart, nur in seiner Gegenwart wirst du leben lernen. Und das ist der Anfang. Und vielleicht, das entfalte ich nächste Woche nochmal genauer, vielleicht ist es einfach nur dieses Gebet, dass du in diese Woche immer wieder einbaust, dass du 3-mal am Tag morgens, nachdem du aufstehst, nicht dein Handy zückst, die Nachrichten liest, sondern dass du vielleicht einfach diesen Vers betest. Jesus, ich sehe die Herrlichkeit, deine Herrlichkeit mit unverhülltem Gesicht, wie in einem Spiegel. Und dann werde ich selbst in dein Ebenbild verwandelt. Lass das Wirklichkeit werden. Und ich bekomme immer mehr Anteil an deiner Herrlichkeit, so wie es dein Geist bewirkt. Und dann machst du das, wenn du Mittag gegessen hast, vielleicht einen Nachtisch hast, dass du noch einmal still wirst und sagst, Jesus, ich schaue auf dich. Ich sehe auf dich, du bist da. Und dann betest du das. Und dann abends nicht ein Krimi anmachen, nicht irgendeine Serie streamen, irgendeinen Film dir anschauen, nicht in irgendwelche Computerspiele flüchten. Du sitzt da und machst dir deutlich, Jesus, du bist da. Und ich schaue nur auf dich. Schaust nur auf ihn, schaust aufs Kreuz, schaust auf das leere Grab, liest dir vielleicht Geschichten aus der Bibel vor, wo du nur auf Jesus schaust. So warst du. Und ich bin da. Ich bin da. Und ich lasse es zu, dass du da bist. Denn das ist das Ding. Jesus ist da, auf der Arbeit. Und vielleicht machst du das in der Kaffeepause. Fang mal mit dreimal an. Das ist nicht viel. Du musst nicht 5 Kapitel lesen, sondern einfach nur vielleicht einen Vers beten. Ich habe draußen im Foyer und auch bei Church Tools so ein paar Reflexionsfragen mitgegeben, wo du das so ein bisschen einüben kannst. Und da sind auch noch ein paar Gebete, die du beten kannst. Aber Paulus macht hier deutlich, wir alle sehen die Herrlichkeit. Wir betrachten diese Herrlichkeit. Wir schauen sie uns an. Wir werden diesen Vers nochmal tiefer. Aber er sagt, wir schauen sie an und im Schauen werden wir verändert. Da kommt dieser Staub der Herrlichkeit. Darum möchte ich dich segnen, dass du bei Jesus sein kannst und in und aus seiner Gegenwart lernen kannst. Und mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbis. Dass du nicht gerufen werden musst, jetzt komme ich zurück, mit irgendeinem Leckerli. Halt, irgendwann wirst du im Himmel sein. Nicht mit irgendwelchem Trost, sondern dass dein Leben schon jetzt erfüllt ist, weil du es gelernt hast, bei deinem Herrn zu sein, von ihm zu hören. Dein Leben verändert wird durch seine Gegenwart. Mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbis. Gott segne dich. Amen. Und wir hören jetzt auf ein Lied, wo du das nochmal vertiefen kannst. Da geht es um das Bei-Jesus-Sein. Und vielleicht hat Jesus bei dir einen Finger in die Wunde gelegt, was du nicht loslassen kannst. Dann lade ich dich ein, dass dieses Lied für dich zum Gebet wird, wo du es probierst, wo du es Jesus hinhältst und deine Bereitschaft ihm gibst, ihm zu folgen. Von ihm zu lernen.